fällt schon auf, wenn man bedenkt, dass etwa zwei Kapitel des Wortes Gottes sich beschäftigen mit der Heilung dieses 40-jährigen Mannes. Oft haben wir in Kurzform Mitteilungen, aber wir sehen, wie viele Dinge doch Gott benutzt hat, die damit verbunden worden sind, dass sich der Herr so viel Mühe macht, uns alles das zu hinterlassen, über zwei Kapitel weg. Ein offenkundiges Zeichen der Gegenwart Jesu ist nach dem Vers 13 auch die Freimütigkeit. Und wir müssten schon einmal fragen, was ist das überhaupt? Andere übersetzen ja mit anderen Worten. Freimütigkeit, da steckt das Wort Mut drin. Und das Wort frei steckt da drin. Es ist also eine Freiheit, zu der Mut gegeben ist, also zu reden. Freimütigkeit. Eine Freiheit, die von Gott ausgeht und durch menschlichen Mut solches vorgetragen wird. Dieser Freimut oder diese Freimütigkeit kann bei uns Menschen sehr schnell beeinflusst werden. Und zwar dahingehend, dass dann, wenn negative Dinge auf uns einströmen, wir nicht mehr in dieser Freiheit gefunden werden, also zu reden. Und deshalb ist es ein Teil auch der Verkündigung an sich, dass wir Freiheit oder Freimütigkeit haben, das Wort Gottes zu sagen. Diese Jünger, also die hier redeten, Petrus und Johannes, sie werden beide mit Namen genannt, redeten also in Freiheit, in Freimütigkeit. Und zwar das, was sie zu sagen hatten. Und die Leute erkennen das, dass sie solch eine Freiheit hatten, indem unterschieden sie sich ja von den Schriftgelehrten. Das heißt also, dass diese Schriftgelehrten nicht diese Freiheit hatten, wie jene redeten. Und darin fielen sie auf. Wir sollten eigentlich in unserer Jesus-Nachfolge auch auffallen. Nicht dumm oder sündlich, sondern wir sollten auffallen, dass wir Freiheit haben, das Zeugnis von Jesus zu sagen. Hier ein ganz offenkundiges Zeichen und bedeutet Überwindung. Ja, noch mehr, auch ein ganz gewisses Maß an Gestorbensein. Natürlich gibt es auch unter den Gläubigen recht große Unterschiede. Es gibt Leute, die tragen ihr Herz auf der Zunge herum. Das ist klar, dass die gar keine Überwindung brauchen. Die brauchen nur den Mund aufzumachen und dann geht's los. Aber andere wieder haben einen ungeheuerlichen Kampf, und zwar deshalb, weil sie inne werden, dass sie hier in der Verantwortung vor Gott reden. Und dieses Bewusstsein der Verantwortung und in der Erinnerung, wer wir sind, lässt uns natürlich und leichterweise den Mund verschließen, weil wir erkennen, dass wir die Würdigkeit, in die Gott uns genommen hat, gar nicht besitzen. Diese beiden Jünger reden also und die übrigen Volksmengen sehen das, in welch einer Freiheit sie reden. Und sie erkennen, dass das nichts Erlerntes war. Und genau das ließ sie erstaunen. Und sie werden inne und sehen, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren. Das heißt nicht ungehobelte Leute, sondern ungebildet in der Beziehung zur Ausbildung etwa eines Pharisäers. Die Pharisäer waren jene, die die höchste Ausbildung genossen. Und das waren solche, die gar nicht auf solch eine Ausbildung zurückgreifen konnten. Und genau diese hatten gar keine Menschenfurcht mehr. Aber zwischen dem Petrus von einst, der selbst den Garten Gethsemane noch schwertzückend dem Feind begegnen konnte, und der in jedem Israeliten, der nicht sich Jesus anschloss, einen Feind sah, und wir wissen, dass der Malchus da sehr knapp dabei weggekommen war, ein Ohr fiel zu Boden. Dieser Petrus war hier ein anderer. Inzwischen hatte er den Heiligen Geist empfangen. Inzwischen war er vielen Dingen in seinem Herzen gestorben. In der Zwischenzeit hatte Petrus vieles gelernt, vieles vom Herrn Jesus angenommen. Und darauf kommt es an, dass wir nicht nur und allein das Wort Gottes hören, sondern dass wir es auch aufnehmen in unsere Herzen. Und dass wir mit einer Bereitschaft das Wort Gottes, wenn es klar verkündigt wird, annehmen. Ich habe in den Jahren der Verkündigung, insbesondere auch außerhalb Frankfurts, feststellen können, das war mir hochinteressant, dass unter den Kindern Gottes solche ganz stark gesegnet wurden, die das Wort des Herrn aufnahmen. Und solche, die nicht bereit waren, durch Besserwisserei, die waren ungesegnet. Ich habe erst vor Wochen solch einen Beweis wieder gehabt, wie jemand zu mir kam, mit dem ich eine Aussprache hatte. Er hatte darum gebeten. Und da merkte ich, dass dieser Bruder im Wort Gottes gar nicht zu Hause war. Und ich merkte weiterhin, dass er sich aber dafür hielt, im Wort Gottes zu Hause zu sein. Aber er kannte noch nicht einmal die Grundregeln. Und dann kam es auch klar heraus, dass er seine Ohren verschlossen hatte. Aber dafür hatte er in seinem Herzen faustdicke Probleme, mit denen er nicht fertig wurde. Ja, was soll ich ihm sagen? Ich darf ihm sagen, lieber Bruder, Sie müssen erst mal lernen, Buße zu tun über sich selbst und über Ihr Verhalten. Denn Gott vermag nicht durch sein Wort zu Ihnen zu reden, weil Sie so stolz sind. Und darauf kommt es an, dass wir allen Stolz als eine Sünde vor dem Herrn in den Tod geben. Dann sind wir Zeugnis, dann werden die Menschen um uns inne, heißt es hier, und erkennen die Freiheit, in der wir reden dürfen. Und wenn diese Freiheit eingeschnürt ist aufgrund unserer Schuldigkeit, stehen wir in der Verantwortung vor dem Herrn. Es gibt auch eine Einschnürung, für die wir nicht schuldig etwas dazu können. Aber die ist hier nicht gemeint. Sie waren ungelehrte und ungebildete Leute und waren deshalb erstaunt und wurden inne und verwunderten sich. Wir haben hier die Jünger des Meisters vor uns. Und wie viele sie gelernt hatten, wie sie Jesus ähnlich geworden sind, das lesen wir in Matthäus Kapitel 13, Vers 54. Da haben wir fast die gleichen Worte, Matthäus 13, 54, über unseren Herrn Jesus, dem wahrhaften Meister. Da heißt es, und er kam in seine Vaterstadt. Und lehrte sie in ihrer Synagoge. Und zwar so, dass sie sehr erstaunten. Wieso erstaunten die? Und sprachen, woher diese Weisheit und diese Wunderwerke, woher denn das? Sie erstaunten aufgrund seiner Weisheit. Und hier erstaunen sie wieder,
dass sie doch Ungelehrte waren und so reden konnten, in solch einer Freiheit, und sie werden inne und erkennen sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Ach, dass wir auch erkannt werden möchten als solche, die mit Jesus gehen. Das ist nicht ein herrliches Erkennungszeichen, wenn andere sehen, dass wir mit Jesus gehen. An was wird denn die Welt erkennen, dass du mit Jesus gehst? In welchen Dingen darfst du denn gehorsam sein, den Herrn darzustellen, als ein Zeugnis für die Verlorenen, beispielsweise? Und dabei sehen sie auch den Menschen stehen, der da geheilt worden war. Und deshalb konnten sie nichts dagegen sagen. Die Volksmenge verherrlichte Gott. Die Jünger standen da, redeten mit großer Freiheit. Der Geheilte stand bei ihnen. Hier hat sich eine ganz klare Absonderung bereits ergeben. Er stellte sich nicht mehr auf die Seite der Schriftgelehrten und Pharisäer. Er stellte sich auf die Seite jener Jünger, die verachtet waren, weil sie den Namen Jesus bezeugten. Wir haben heute auch bald wieder solch eine Zeit, wo man verachtet wird, wenn man das Wort Jesus sagt. Die mögen es nicht mehr hören. Die einen können es nicht hören, weil sie mit diesem Jesus auf Kriegsfuß stehen. Sie sind unversöhnt. Die anderen können es nicht hören, weil sie voller Teufel sind. Andere wieder arbeiten gegen Gott aktiv im Atheismus. Und deshalb möchten sie diesen Namen möchten sie nicht mehr hören. Er bringt etwas in Erinnerung, nämlich, und das wissen sie, die wissen nicht viel über Jesus, aber eines wissen sie fast alle, dass dieser Jesus, das über ihn geschrieben steht, dass der sie zur Rechenschaft ziehen wird. Und weil sie das nicht wollen, lehnen sie ihn ab. Aber das Ablehnen des Namens Jesu entbindet den Menschen nicht, vor ihm zu erscheinen. Wir wollen uns das gut merken. Auch dann, wenn wir auf der Flucht vor diesem Jesus sind, wir werden ihm nicht entgehen. Eine Begegnung gibt es noch. Aber um jene ist es schade. Denn das ist dann auch die Garantie ihrer Verlorenheit. Wenn sie dann noch von unserem Herrn gerichtet werden müssen. In Vers 15 werden dann die Schriftgelehrten mutig. Die Jünger waren die, die diese großen Reden in Freiheit hielten. Sie waren jene, die den Kranken gesund gemacht hatten. Und die Schriftgelehrten waren solche, die ihnen Befehle geben. An diesem Tatbestand hat sich bis heute noch nichts geändert. Die einen bezeugen Jesus und die anderen geben Befehle. Befehl wird dort gegeben, wo keine Jesus-Nachfolge ist. Da will man über andere herrschen. Da muss man befehlen. Man hatte ihnen befohlen, aus dem Sinedrium zu gehen. Sie sollten verschwinden, wollen wir mal auf Deutsch sagen. Aber bei diesen Befehlserteilungen hatten sie doch Überlegungen untereinander. Und zwar Überlegungen, was können wir diesen Menschen tun, anhängen. Das waren ihre Überlegungen. Es ist interessant, dass der religiöse Mensch gleich dem ärgsten Atheisten Gottfeind ist. Hochinteressant.
Und diese Berührungspunkte haben wir gerade in der Zeit, in der der Antichrist offenbar wird. Er wird oberster Chef der politischen Welt und zugleich der religiöse Führer dieser Erde sein. Wir sehen, wie stark diese Positionen gerade zusammenlaufen. Unter der Hand des Antichristen werden also all die Dinge zusammenlaufen. Dort werden sie geeint. Die religiöse Welt und die atheistische Welt unter ein Haupt, dem Haupte des Antichristus. Wir sind nicht mehr weit davon. Bald geht's los. Sie stellen Überlegungen an, was sie diesen Menschen tun sollen, dem Petrus und dem Jakobus. Ob sie umbringen sollen oder ob sie mal richtig zerschlagen sollen. Denn sie waren ja gerade noch beim Umbringen. Gerade hatten sie den von Nazareth umgebracht. Sie waren gerade dabei. Jetzt überlegten sie, wie machen wir es mit denen? Mit den Feinden da. Auf der anderen Seite müssen sie zugeben, dass wirklich ein kundbares Zeichen geschehen ist. Ein kundbares Zeichen wie bei Jesus, als er noch auf dieser Erde war. Wir lesen die gleichen Worte in Johannes 11, Vers 47. Johannes 11, Vers 47. Da heißt es, da versammelten die hohen Priester bei unserem Herrn und die Pharisäer ein Synedrium und sprachen, was tun wir? Was sollen wir tun? Was sollen wir ihm tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Es ist Anlass, sich zu versammeln, um ihm etwas anzuhängen, weil er so viele Zeichen tat. Dieser Widerstand kommt also aus der religiösen Welt. Die religiöse Welt ist antichristlich, gleich dem ärgsten Atheismus. Christen ohne Jesus im Herzen ist ein arges Ding. Und dass das alles nun geschehen ist, dieses Zeichen, ist allen offenbar. Und hier wird gesagt, die zu Jerusalem wohnen. Es konnte nicht verleugnet werden. Es war also offenbar und konnte nicht mehr totgeschwiegen werden. Wie gerade die Juden so manches versuchten zu verschweigen. Deshalb kamen sie überein, dass diese Lehre nicht mehr verbreitet werden sollte. Und sie ratschlagen, sie ernstlich zu bedrohen. Und zwar sollten sie nicht mehr in diesem Namen irgendeinen Menschen etwas sagen. Stellen wir fest, in dem Namen Jesu sollten die Jünger, die das alles erlebt hatten, nicht mehr reden. In Apostelgeschichte 5, Vers 40, da haben wir dann die nachfolgende Parallele. Und da heißt es, und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Hier haben sie sie noch nicht geschlagen, aber im nächsten Kapitel schon. Wir sehen, wohin es geht. Und man untersagte ihnen, nicht mehr in dem Namen Jesu zu reden. Aber interessant ist auch die Reaktion der Jünger, wie sie darauf reagieren. Und wir wollen da schon lernen. Und sie rufen sie herzu und sagen ihnen und gebieten ihnen nun, im Namen Jesu nicht mehr zu reden, noch irgendwie zu lehren. Diese Lehre
von dem aus den Toten auferstandenen Jesus nicht mehr weiter zu sagen. Und deshalb nimmt Petrus und Johannes in Vers 19 die Rede auf und die Antworten. Und sagen zu diesen Obersten von Israel, ob es vor Gott recht ist, sie überlassen also ihnen die Entscheidung, ob es vor Gott recht sei, auf euch mehr zu hören als auf Gott. Beurteilt ihr das? Sie können nicht sagen, sie sollen nicht auf Gott hören. Aber sie nehmen keine Stellung dazu. Das war ihnen schon zu prekär. Aber diese Jünger haben doch die Situation in der Abhängigkeit vom Herrn sehr gut meistern können. Sie konnten den Schriftgelehrten die Verantwortung auferlegen und nicht behalten. Und hier sieht man eine ungeheuerliche Weisheit. Es war die Weisheit, die man an dem Herrn Jesus schon erkannte. Woher diese Weisheit? Es ist ein großer Unterschied zwischen Weisheit und Klugheit. Wir sollen nicht klug sein, aber wir sollen weise sein. Und die Bibel Gottes Wort sagt, wie man weise wird. Man soll einfach darum bitten. Mangelt jemand Weisheit, er bittet von Gott. Und dann ist auch gleich eine Verheißung eingebaut. Wenn wir das tun, dann wird sie uns wehren. Es ist notwendig, dass wir weise handeln. Würden diese Jünger aufgemuckt haben, aufgrund dessen, was geschehen ist, die hatten ja ein offenkundiges Zeichen getan in der Heilung dieses Kranken. Und wenn sie gesagt hätten, was wollt ihr denn? Ne? Macht das erstmal nach. In dem Augenblick wäre das ganze Zeugnis zerstört gewesen. Wir sehen einfach, wie notwendig es ist, dass wir als die Zeugen Jesu im Hintergrund zu bleiben haben. Und dass immer Jesus vorn ist. In dem Augenblick, wo wir in unseren Lebensbereichen das verwechseln, dass wir vorn sind und Jesus hinten, dann wird es für unsere Probleme schwierig. Und dann wird uns der Herr auch nicht mehr Führer sein können. Denn ein Führer steht vor und nicht dahinter. Der Jesus sagt ganz klar in der Beziehung der Schafe, dass er vor ihnen hergeht und nicht hinterdrein rennt. Wir haben seinen Weg zu gehen. Er ist das Leben und wenn wir seinen Weg gehen, gehen wir Wege des Lebens. Weil Jesus dieser Lebensweg für jeden ist, der dieses ewige Leben haben will. Wohl den, der es gefunden hat. Und sie sagen nun, das ist unmöglich. Von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Das ist unmöglich. Und wir sehen auch, wie stark sie ihr eigenes Leben nicht in den Vordergrund stellten zu erhalten. Sie sagen, das ist unmöglich von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und jetzt stehen nun die Pharisäer und Schriftgelehrten in einer ähnlichen Position. Auch sie hatten gehört und waren gekommen und hatten gesehen, dass dieser Kranke jetzt geheilt war. Und das war nicht zu verleugnen. Die Botschaft vom Sünderheiland ist von einem Atheisten nicht zu verleugnen, auch nicht von der religiösen Welt. Und überall dort, wo die Botschaft von Jesus nicht klar gebracht wird, da haben wir auch nichts zu suchen, die wir ihm gehören. Wir wissen ja, dass es auf die äußeren Dinge, auf das Gelehrsame und Gebildete in Israel wie heute nicht darauf ankommt. Es kommt darauf an, ob wir selbst vom Herrn Beauftragte sind, also zu reden. Ob wir selbst den Geist des Herrn haben, denn wer Christi Geist nicht hat, der gehört ihm auch nicht. Und deshalb bedrohten sie sie noch mehr und haben sie dann weggeschickt, weil sie nicht an sie heran konnten, um sie zu strafen. Sie wollten sie, aber sie konnten nicht, weil die Jünger ihnen keinen Anlass dafür boten. Es ist eine ernste Sache, wenn wir durch schuldhaftes Verhalten der Welt Anlass geben, über uns negativ zu reden. Sie können ruhig negativ reden, sie sollen, sie dürfen es. Ihr Vater erlaubt es ihnen. Der Vater dieser Welt, Satan, erlaubt es ihnen. Aber man sollte nicht Anlass werden, durch ein ungeheiligtes und ungläubiges und nicht hingegebenes an Christus ausgeliefertes Leben. Dann tragen wir Schuld mit uns. Und der Herr möchte uns ganz in die Gemeinschaft seines Lichtes nehmen, damit wir inne werden, uns reinigen. Diese Jünger waren gereinigt dadurch das starke Zeugnis. In dem Augenblick, wo wir nicht gereinigt sind, verliert unser Zeugnis. Das braucht uns noch nicht einmal einer zu sagen. Das merken wir selbst. Einfach weil wir Kinder Gottes sind. Dann redet der Geist zu unserem Menschengeist, dass wir nicht Zeugnis sind. Sie wussten nicht, auf welche Weise sie sich strafen sollten. Einmal hatten sie Angst vor dem Volk, die nun Gott verherrlichten, dieses geheilten Kranken wegen. Deshalb heißt es auch hier in Vers 21, denn alle verherrlichten Gott über das, was geschehen war. Damals war noch jene Zeit, in der Gott mitwirkte durch Zeichen. In dieser Zeit leben wir heute nicht mehr. Aber wir leben noch in einer Zeit, in der auch durch Außenstehende, nicht errettete Gott verherrlicht werden kann, durch das klare Zeugnis der Seinen. Gott verherrlichen ist nicht nur eine Sache seiner Kinder. Manche meinen das. Das stimmt aber nicht. Die Bibel gibt ganz klar Ausschluss, dass zum Beispiel am Kreuz, als der Jesus ermordet wurde, uns mitgeteilt ist über den Hauptmann, der Hauptmann verherrlichte Gott und sprach, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Als der Herr diesen lauten Schrei von sich gab. Dieser Hauptmann war ein Ungläubiger. Er verherrlichte Gott. Wir sehen also, dass es auch eine Herrlichmachung Gottes durch die Personen, die nicht errettet sind, gibt. Und dazu sind wir in diese Welt gesetzt, in diese Welt gestellt, dass wir solche, die ihm gehören, Anlass sein sollen, für jene, die nicht errettet sind, Gott zu verherrlichen. Dass wir das tun sollen, ist eine Selbstverständlichkeit. Das fordert Gott und erwartet es. Gott zu verherrlichen durch unseren Wandel, durch unser Gebet, durch unser Tun und Lassen. Aber wenn wir ein klares Zeugnis vor Gott haben, dann wird der Herr unser Zeugnis benutzen, dass selbst die Welt nach Gott verherrlicht. Das geht etwas weiter. Und das muss auch für den himmlischen Vater groß gewesen sein, dass dieser verlorene Hauptmann Gott Zeugnis gibt, dass er der Sohn Gottes in Wahrhaftigkeit gewesen sei. Es gibt auch viele Gläubige, viele Kinder Gottes, die können Jesus einfach nicht bezeugen. Da ist etwas nicht in Ordnung. Das hat man genauso wie beim Auto, da gibt es auch mal was, dass plötzlich der Wagen nicht mehr fährt. Und dann kann man natürlich mit solch einem Auto, ob es jetzt alt oder neu ist, große Eseleien begehen. Und zwar, wenn man es auf die Straße stellt und sagt, jetzt rühre ich es nicht mehr an, es geht ja nicht mehr. Die nächsten 20 Jahre gucke ich das Ding nicht mehr an. Das ist aber vergleichsweise ein Gläubiger, der weiß und merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist und er beseitigt die geistliche Panne nicht. Was nützt mir das beste Auto? Es wird ein Schrotthaufen, wenn ich ihn jahrzehntelang stehen lasse und nicht mehr benutze. Außerdem kann es in dieser Zeit nicht gebraucht werden. Und so sind viele Kinder Gottes, die also kein Zeugnis geben können, solche, die auch von Gott nicht mehr gebraucht werden können. Für Gott sind sie auf die Seite gestellt, wie ein ausgedientes Fahrzeug, obgleich sie es nicht sein sollten. Denn in seinem Reiche, im Reiche Gottes, ist so viel Arbeit für alle, dass der Herr uns noch viel mehr geben würde und geben könnte, wenn wir die viele Arbeit verrichten würden, die vor uns, vor unseren Füßen liegt. Nun wird hier gesagt, dass der Mensch mehr als 40 Jahre alt war, an welchen nun diese Heilung geschehen war. Er war älter als 40 Jahre. Dieser Mann hatte abseits gelegen. Er war nicht brauchbar. Aber als die Gnade Gottes ihn erweckte, da war er Zeugnis. Allein sein Stehen auf der Seite der Jünger, ohne dass er Worte machte, wir lesen nichts, dass er groß getönt hätte. Der hat noch nicht einmal den Mund aufgemacht, aber er stand an dem Platze, wohin der Herr ihn haben wollte. Und das ist das erste Zeugnis. Stehst du dort, wohin Jesus dich haben will, dann bist du Zeugnis. Und überall dort, wohin der Herr dich nicht sehen und finden und wissen will, bist du kein Zeugnis. Das ist bedauerlich, wenn Kinder Gottes nicht zur Ehre seines Namens leben. Wenn Kinder Gottes nicht für seine Verherrlichung jetzt schon einstehen. Denn der Herr Jesus hat zu seinem himmlischen Gott und Vater gebeten. Nicht, sagt er, dass du sie von der Welt wegnehmest. Da ging es um die Frage, ob wir solche, die errettet sind, nun auch gleich in der Nachfolge von der Erde wegnehmen sollten. Nein, nicht wegnehmen, sondern dass du sie bewahrest. Ach, dass wir doch bewahrt sein in seiner Hand, durch ihn, durch seine Macht, durch seine ganze Gnade, die doch reichlich für uns vorhanden ist. Und so haben wir nun in diesem geheilten 40-jährigen damaligen Kranken ein wunderbares Bild, wie auch wir alle in der Beziehung zur Sünde krank waren und wie Jesus uns alle gebrauchen will, sobald wir uns auf die Seite Jesu stellen, nämlich zu der Apostelseite. Nun ist das die Frage, ob wir diesen Schritt hin zu Jesus schon getan haben. Und wenn wir ihn getan haben, dann Gottlob, dann sind wir errettet. Und dann wollen wir auch ein Zeugnis für ihn sein. Der Jesus will sich nicht bezeugt wissen von denen, die noch nicht errettet sind. Aber er will sich unser Zeugnis nehmen und will uns damit segnen und will, dass wir damit himmlische Segnungen vererben.